Willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Thorsten Röske von Varonis über mitarbeiterfokussierte Unternehmensführung und warum dabei der Return on Invest auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Viel Spaß!
Recruiting neu gedacht. Film meets HR. Step-up-Film meets Topf und Deckel. Zwei Experten, ein Podcast. Über neue Wege, wie Sie das richtige Personal finden und modernen Input zum HR-Management. Mit Karl Hacker, Geschäftsführer der Topf und Deckel Personalberatung. Tobias Beer und Florian Seiler, den Geschäftsführern der Recruiting-Videoproduktion Step-up-Film. Und jetzt viel Spaß beim Step-Up-Podcast.
Benefits, darüber wollten wir gerade noch sprechen. Hatten wir auch in unserem ersten Austausch, da wart ihr sehr, sehr offen und auch neugierig, Kandidatinnen und Kandidaten heutzutage vom Arbeitgeber erwarten. Was habt ihr dahingehend einfach alles versucht umzusetzen oder seid schon dabei, das Ganze umzusetzen?
Das ist ein guter Punkt. Wie kriegt man ein erfolgreiches Unternehmen hin? Indem du möglichst viele Leute haben, die wirklich volle Energie, glücklich an dem arbeiten, was es zu arbeiten gibt. Ich finde es in Deutschland ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. In Amerika, als ich dort 5 Jahre unterwegs war, ich war ein Jahr vor Ort bei Google auf dem Campus, da kriegt man halt mit, was das eine Extrem sein kann. Du kriegst jedes Essen for free, trinken, was immer du willst, kannst 20% deiner Zeit an Dingen arbeiten, die dir Spaß machen oder wo du neue Ideen machen kannst. So ein bisschen haben wir uns natürlich schon versucht, das abzuschauen. Haben dann festgestellt in Gesprächen mit Steuerberatern, dass zum Beispiel das Anbieten von freiem Essen in Deutschland extrem schwierig oder teuer ist für alle Beteiligten, weil es steuerlich sofort relevant wird. Und wir sind immer noch so ein bisschen dabei, den Weg zu finden, wie wir es am besten hinkriegen. Ich würde wirklich furchtbar gerne unserem ganzen Team die Möglichkeit bieten, Essen, Trinken frei zu haben am Tag. Weil erstens ist das eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was du damit Positives bewirken kannst, was Kosten und Nutzen angeht. Und vor allen Dingen, es schafft auch so ein Wir-Gefühl mehr noch, wenn man gemeinsam isst, gemeinsam Pause macht und so. Das kann auch das Wir-Gefühl unheimlich fördern. Ich finde das wichtig und vor allem auch das Zeichen, dass man den Mitarbeiter schätzt und wertschätzt und sagt, hey, ich nehme dir die ganzen Schwierigkeiten mit Essen besorgen einfach ab und sag, hey, wir sind ein Angebot für uns. Ist nicht ganz so einfach. Da werden wir noch ein bisschen überlegen müssen, wie wir es jetzt genau strukturieren. Wir finden da sicherlich einen Weg, um das in dem deutschen System auch umzusetzen. Vor allen Dingen aber auch, was die Möglichkeit gibt, in Zukunft an eigenen Ideen zu arbeiten. Wir sind jetzt noch nicht ganz so weit, wir arbeiten gerade an einer Plattform, die so ein bisschen auch das Thema, wie Bezahlen in Zukunft anders funktionieren kann, darstellt. Also auch da so ein bisschen, ist Bezahlen losgelöst oder sollte man nicht im Rahmen des Bezahlens auch solche Sachen berücksichtigen, wie kann ich unsere Kinder heranführen in das digitale Bezahlen? Wie kann ich sicherstellen, dass eine Jugendüberschuldung nicht passiert? Oder auch, wie man das Kaufen von Gütern auf eine Art und Weise tun kann, die im sozialen und Umfeld und auch Umweltkontext besser ist. Die Plattform, die wir aufbauen, ist dann natürlich auch in der Lage, neue Ideen zu vertragen, wenn du so willst. Und ich möchte gern, sobald wir diese Plattform haben, uns allen die Möglichkeit geben, einen gewissen Teil der Zeit sich zu überlegen, was kann ich damit noch alles machen und auch an spinnerten Ideen zu arbeiten, die natürlich enorm schwierig ist, weil es alles reguliert ist. Es muss ja auch so sein, damit die Konsumenten geschützt sind. Wenn man aus Unternehmenssicht eine Plattform gebaut hat, die all die Anforderungen, die es aus gesetzlicher Seite gibt, erfüllt, dann die Basis zu schaffen, mit 10-20% seiner Zeit sich neue Ideen zu überlegen und darauf aufsetzen zu können, dann vielleicht in eigene Ventures hineinzupacken oder in gemeinsame Aktivitäten für die Firma. Das ist für mich ein wichtiger Teil, auch Leute anzuziehen, die echt Spaß haben, auch an eigenen Ideen zu arbeiten und die Freiheit nutzen können. Was wir momentan konkret machen, wir versuchen so viel wie möglich Essen und Trinken anzubieten, so wie das im Rahmen des Steuerlichen möglich ist. Wir sehen natürlich auch zu, dass die Firma selbst alles da hat, was man so braucht für das tägliche Arbeiten. Wir werden sicherlich die Grenzen ausloten, was machbar ist. Und da sind wir auch noch nicht am Ende. Ich finde die Möglichkeit, Workation zu machen, also eine Verbindung zwischen Urlaub und Arbeiten, gibt eine ganz neue Art von Flexibilität, die auch für viele der Mitarbeiter sicherlich auch eine attraktive finanzielle Geschichte sein kann. Ich glaube, das muss man wirklich auf die Grenzen treiben, damit man wirklich mal schaut, wie funktioniert das, auch experimentell einfach feststellt, wie funktioniert das. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es toll funktionieren wird, da mehr zu machen. Ich würde mir wünschen, dass im deutschen System da ein bisschen mehr Flexibilität für Unternehmen geschaffen wird, damit die Mitarbeiter am Ende des Tages davon Nutzen ließen ziehen, ohne dass sie gleich jede Brezel, die du freigibst, versteuern müssen.
Ich muss nur gerade schmunzeln, weil mir parallel gleich zwei Sachen eingefallen sind. Zum einen wollte ich fragen, ob du John Strelicky schon mal gelesen hast.
Nein, habe ich nicht.
Das Kaffee am Rande der Welt, Big Five for Life. Das sind genau gerade in Big Five for Life sind es genau die Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Sorg dich um deine Mitarbeiter, sorg für gutes Essen. Wenn man es aus unternehmerischer Sicht sieht, man spart sich die Zeit als Arbeiter oder Arbeitnehmer, Nehmerin, den Stress, ich muss irgendwo hin und ich muss morgens vorkochen und ich kann in aller Ruhe mein Essen, gesundes Essen am Arbeitsplatz mit meinen Kollegen genießen und habe dann eher die Zeit, noch einen ruhigen Spaziergang vielleicht mit 5 Minuten zu machen. Und parallel ist mir noch was eingefallen, dass ich auf Kununu was gelesen habe. bei uns im Unternehmen gibt es mehr Milchsorten als Feedbackgespräche. Und da muss ich immer daran denken, dass es bei euch wirklich viel Müsli gibt.
Wir haben in der Tat, ich glaube, 7 oder 8 verschiedene Müsli-Sorten plus some Cereals und verschiedene Arten von Milch. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Diversität, die man auch im Mitarbeiter schätzt und wertschätzt.
Im Vorgespräch mit Flo habe ich mich nochmal abgestimmt. Eigentlich wollten wir euch als gutes Beispiel für das Thema Wertematching aufgreifen. Wir haben schon viel jetzt durchgehend eigentlich über dieses Thema gesprochen. Deswegen auch die Frage dahingehend, wie schaut der oder die perfekte Mitarbeiterin für euch aus? Diese Aktion mit, ich gehe in Vorstellungsgespräche, ohne mir einen CV anzuschauen, sondern ich lerne den Menschen kennen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch das Recruiting der Zukunft sein wird. Wir werden uns dem Thema widmen. Recruiting, ein emotionaler oder ein rationaler Prozess. Wie siehst du das?
Ich glaube fundamental, wir Menschen sind überwiegend nicht rational. Wir versuchen verschiedene emotionale Entscheidungen zu rationalisieren hinterher. Deswegen ist auch die Chemie, die man ja irgendwie, von der man redet, die irgendwie nicht wirklich greifbar ist, die ist entweder da, so ist nicht da, ist ein wichtiger Teil für so ein Team. Ja? Und die liest du halt nicht aus dem CV. Einen konkreten Fall, wo der CV vielleicht gesagt hätte, kann doch gar nicht passen. Ich finde, es hat sich herausgestellt, dass durch wirklich gute Gespräche wir gegenseitig ein gutes Gefühl voneinander bekommen haben auf der menschlichen Ebene. Wir haben uns gegenseitig entschlossen, wir passen zueinander irgendwie, also zum Unternehmen, zum Kandidaten. Total die richtige Entscheidung. Ich bin absolut glücklich, dass wir uns die Zeit genommen haben, uns menschlich kennenzulernen, zu schauen, ob die Chemie stimmt, ob das emotional oder von den Werten her passt und dann einfach die richtige Rolle zu finden, die für den Menschen gut ist. Und bisher muss ich sagen, tolle Entscheidung, macht richtig Spaß und ich glaube, der Kandidat wird echt eine tragende Säule für das Unternehmen bleiben. Mhm. Er ist schon geworden innerhalb von super kurzer Zeit. Das gilt aber für alle unsere Leute, die wir eingestellt haben. Für uns war früher relativ klar, dass wir sind in einer Nische unterwegs. Da findest du ganz selten Kandidaten, die sich damit schon auskennen. Alles, was Inhalte angeht, kann man versuchen zu lernen. Und das ist natürlich die Einstellung des Menschen wichtig. Will man lernen? Ist man bereit zu lernen? Und das kriegst du auch nicht aus dem CV heraus, sondern das kriegt man in einem persönlichen Gespräch mit. Und du hast vorhin gesagt, was macht einen erfolgreichen Mitarbeiter aus? Ich komme in einen neuen Bereich rein und ich habe Lust und Spaß daran, mir das zu erarbeiten und zu lernen. Und eine zweite Charaktereigenschaft, die auch nicht aus dem CV hervorgeht, ist auch mal mit Sachen, die nicht so gut laufen, umzugehen und auch sich durchzubeißen. Vor allen Dingen auch, wenn man eine schwierige Situation hat, mit Nein nicht zufrieden zu sein, sondern so lange zu tun und zu arbeiten, bis man dieses Nein vielleicht in einen positiven Aspekt umwandeln kann. Und das, wie gesagt, kriegst du nicht aus CVs raus. Ganz im Gegenteil, da kannst du vielleicht rauslesen und dir einbilden, rauszulesen, dass das ein gewisses Verhalten nicht da ist. Klar, guckt man sich an. Ich glaube, es ist auch vielleicht nicht schlecht, Referenzen zu prüfen. Es kommt doch darauf an, wie das vom Menschlichen her, vom Emotionalen und von der Chemie her funktioniert. Und deswegen sind die Gespräche aus meiner Sicht die wirklich wertvollen Aspekte einer solchen Bewerbungsprozesses.
Du sagtest gerade Gespräche und Zeit und ich weiß aus einem Austausch mit dir, das Physische, die Chemie, auch Riechen etc. gehört alles mit dazu, passt das? Und deswegen glaube ich, hat das so gut in der Zusammenarbeit auch funktioniert, dass ihr die Zeit mitgebracht habt, weil das ist auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir müssen den Kunden, das Unternehmen, die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, wirklich in der Tiefe kennenlernen und das geht nicht in einer halben Stunde, ich habe mein kurzes Telefonat, sondern man setzt sich hin, tauscht sich einmal, zweimal, dreimal aus, 1,5, 2, 3 Stunden, um dann die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und genau bei dem einen oder auch bei allen anderen Kandidaten ist es auch einfach mal die Empfehlung, dass man sagt, pass auf, der CV passt de facto nicht ins Unternehmen, aber der Typ Mensch passt dahin. Und diese Offenheit mitzubringen, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Dienstleister.
Finde ich in der Tat auch. Und das ist auch ein Vertrauensverhältnis, was sich da entwickeln muss. Und das entwickelt sich ja auch nicht über ein 2-Minuten-Gespräch. Da muss man schon auch sich die Zeit nehmen zu verstehen, wie der andere tickt oder die andere tickt und schauen, ob das am Ende des Tages passt. Bin ich ganz deiner Meinung.
Auch umgekehrt, eben auf Kandidaten- oder Kandidatinnenseite, genau das Gleiche. Wenn die das Vertrauen aufbauen, gehen die auch in ein Gespräch zu einem Unternehmen, wo sie sagen, puh, mit dem Produkt, mit dem Unternehmen kann ich jetzt gerade noch nichts anfangen. Startup mit Risiko verbunden, aber nee, vertrau uns, macht alles einen soliden Eindruck, finde ich gut und wichtig. Du hattest vorhin noch erzählt, Mitarbeiter zu entwickeln, das Unternehmen muss sich entwickeln, man muss den Raum und die Zeit einfach insgesamt geben. Wie hast du dich entwickelt? Ich meine, du hattest echt interessante Positionen, doch schon jetzt einige Jahre Berufserfahrung, jetzt nicht nur Führungsperson, sondern der Oberste. Jetzt hast du niemanden mehr, der über dir steht. Du tauschst dich natürlich aus auf gleicher Ebene. Vielleicht gibt es einen Coach an deiner Seite. Wie hast du dich entwickelt?
Ich glaube, da war viel Zufall dabei, wenn ich ehrlich bin. Also Gelegenheiten, die kamen und am Ende des Tages ist es dann die Frage, nutzt du eine Gelegenheit oder halt auch nicht oder schaffst du eine Gelegenheit manchmal auch? Ich glaube, ich habe nicht wirklich von vornherein ein klares Ziel gehabt, wo ich hin will, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Sachen sind dann irgendwie passiert und eins kam zum anderen und so gerät man in Bereiche rein und hat dann Spaß und dann geht es weiter. Ich habe angefangen als Student und habe dann gleich eine Firma mitgegründet, noch zu Studentenzeiten. Ich habe dann mal gedacht, ach, Uni brauche ich nicht, ich kann das alles selbst. Ich bin eigentlich da viel weiter schon, als die Uni mir jemals was leisten kann, habe abgebrochen. Bin dann so ein Studienabbrecher gewesen und dachte, das kann ich mir alles selbst erarbeiten. Also frühe Selbstständigkeit, mit Unternehmen gegründet und so weiter. Habe dann relativ schnell festgestellt, wenn ich mir meine Visitenkarte angeguckt habe, da stand ein Geschäftsführer drauf, irgendwie mit 23, 24. Ich dachte, warte mal, das ist so ein Titel, der gehört dir noch gar nicht. Du läufst immer ständig diesem Titel hinterher, nur für dich selbst. Ich weiß nicht, ob die Außenwelt das auch so wahrgenommen hat, aber ich habe gedacht, ich bin noch viel zu unerfahren, um diesen Titel zu gerechtfertigen und habe dann mich entschlossen, okay, nochmal einen Schritt zurück, dann nochmal studiert nebenbei und einen Abschluss gemacht durch die Arbeit bei Infineon, wo ich damals war, die da eine ganz tollen Förderung gemacht haben, sodass ich mir die Zeit gegeben wurde, mich auch ein bisschen in einem MBA-Programm, Executive MBA-Programm dann dazu verwirklichen an der Stelle. Hat mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt, weil an der Stelle war es so wichtig, dass ich von dem Unternehmen oder von meinen Vorgesetzten damals die Möglichkeit bekommen habe, zu sagen, okay, du machst diese nebenberufliche Weiterbildung. Die haben dann sogar gesagt, wir wollen nicht, dass du deine ganzen Urlaubszeit darauf verwendest, weil dann bist du nicht fit und bist nicht energetisch. Wir geben dir einen Großteil bezahlten Urlaub dazu, damit du dein MBA machen kannst. Ich finde, das ist ein super Vorbild. Das hat mir enorm geholfen, hat mich weitergebracht. So möchte ich es eigentlich auch halten. Und es ist ja auch eine Verantwortung, finde ich, vom Unternehmen oder von den Gründern zu schauen, dass du die Leute auch weiterentwickelst. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur im Hinblick auf das, was du möchtest, wo sie sich weiterentwickeln. Klar hast du da irgendwie natürlich deine Präferenzen, aber eigentlich sich überlegen, was ist denn für den einzelnen Menschen jetzt der richtige Pfad? Was braucht er noch, um weiterzukommen? Und ich habe das versucht, in der auch Corporate-Laufbahn den Teammitgliedern auch völlig andere Weiterbildung zu ermöglichen. Einer meiner inzwischen sehr guten Freunde wollte Japanisch lernen. Und so haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt super wichtig für den Job, aber wichtig für den Menschen. So haben wir das dann von Unternehmen her begleitet. Und das, finde ich, macht es auch aus, sich zu überlegen, wie können wir den Menschen weiterbringen mit Dingen, die nicht primär dem Unternehmen dienen, aber dem Menschen und damit auch für dem Unternehmen.
Tushi, mein Herz hüpft gerade vor Freude, muss ich tatsächlich sagen. Weil du hast da zwei Beispiele angesprochen. Du hast gesagt, man hat den Eindruck, man ist nie fertig. Ich habe das mal gehört, hey, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, beim Einstellungsgespräch natürlich, dann kannst du nach Hause gehen, das ist mir nie passiert. Ich habe das einfach auch so gelernt. Und im gleichen Unternehmen war es auch so, dass dann das Thema Weiterbildung eingeführt wurde, aber immer nur berufsbezogen. Mhm. Und für manche Leute gab es tatsächlich wenig Möglichkeiten, sich fachlich weiterzuentwickeln. Da gab es ein Budget von 1.500 Euro und das haben halt Leute einfach dann in irgendwas investiert, das sie nicht interessiert hat. Dann gab es noch einen Urlaubstag zusätzlich. Im Ansatz, tolle Idee. In der Umsetzung war es einfach nur eine tolle Idee. Das ist genau das, wie ich immer sage, wenn du Mitarbeiter brauchst, mach dich nicht auf die Suche, sondern finde sie. Starte eine Idee und denk die völlig zu Ende. Und wenn du dem Mitarbeiter was Gutes tust, geht es nicht immer nur darum, das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln, sondern sich den Mehrwert darüber zu holen, dass jemand querdenkt und sich da irgendwo was Neues mitgeholt und vielleicht den Transfer mit ins Unternehmen bringt. Wieder bei John Strelicky in dem Buch, und das finde ich tatsächlich als sehr, sehr gute Inspiration für alle Unternehmer, für jeden, glaube ich. Der macht es auch so, dass er vierteljährlich seinen ganzen Mitarbeitern ein Buch einfach schenkt. Das kostet 20 Euro und er sagt, wenn er die Kosten hochrechnet, einer wird eine Idee daraus entwickeln oder sich eine Kompetenz aneignen, hat das einen riesen Mehrwert für das ganze Unternehmen. Von dem her, ja, super, super Ansatz.
Ja, oft ist es halt nicht der direkte Weg, der dann irgendwie den meisten Impact hat. Ich glaube ganz fest daran, dass der Payback kommt. Es gibt immer diese Cartoons, die auf LinkedIn rumgehen. Was wäre, wenn du jetzt eine Ausbildung bezahlst und dann geht der Mitarbeiter weg? Was ist, wenn du die nicht bezahlst und der Mitarbeiter bleibt? Ja? Und das ist ein ganz, ganz klarer Punkt an der Stelle. Natürlich, Mitarbeiter sind genauso frei wie wir heutzutage zu sagen, ich gehe woanders hin und ich nehme das jetzt mal alles mit. Natürlich wird das passieren. Aber wenn du es nicht machst, ist das nicht wertvoll fürs Unternehmen. Du hast Leute, die unzufrieden sind, die stagnieren, die am Ende des Tages vielleicht auch einfach nicht mehr sich gut aufgehoben fühlen. Zum anderen brauchst du ja auch den kompetentesten Mitarbeiter, egal in welcher Art Kompetenz das ist, die aufgebaut wird. Da hätte ich jetzt keinen Stress und ganz im Gegenteil, einer unserer ganz ersten Mitarbeiter war eigentlich im Produktmanagement angefangen und hat dann schnell festgestellt, dass eigentlich Zahlen sein Ding sind. Und da haben wir eigentlich im Prinzip, bevor wir überhaupt Funding hatten, haben wir schon eine Ausbildung übernommen als Firma für ihn zum CFO-Pfad und inzwischen ist er weg und arbeitet bei einem größeren Wirtschaftsprüfer und ich glaube, das ist ein richtiger Pfad für ihn und das ist auch völlig fair. Also das ist völlig fair aus unserer Sicht, aus seiner Sicht, das muss einem einfach klar sein, dass das Risiko immer da ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es absolut wert, dieses Risiko immer wieder einzugehen, mit dem Hintergrund, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle wirklich gut funktioniert.
Ja, ich würde auch zwei Punkte da gerne einspielen wollen. du hattest gesagt, dass die Leute unzufrieden werden, weißt, wenn die sich nicht weiterentwickeln können und man hält ihnen trotzdem im Unternehmen, es ist dann ein hausgemachtes Problem, weil du hältst ja die Unzufriedenheit im Unternehmen. Das zieht vielleicht noch weitere Kreise, schlägt auf andere über. Ich meine, das ist einfach so ein energetisches Thema und das wird sehr, sehr häufig einfach nicht gesehen. Und ich glaube, das Einfachste, und da gibt es auch Millionen an Statistiken dazu, wenn es um Kundengewinnung, Kundenrückgewinnung geht. Ich lasse gerne jemanden ziehen in der Hoffnung, dass er viel Erfahrung sammelt. Ich kenne den, der kennt mich, der kennt das Unternehmen und in 3 bis vielleicht 5 Jahren kommt er in absolut gehobener Position mit extremem Know-how-Gewinn oder Zuwachs zurück und dann hat sich das mehr als gelohnt. Also von dem her,
auch wenn er nicht zurückkommt, am Ende des Tages hat sich den für den Menschen gelohnt und das ist ja auch eine Verantwortung, die du, finde ich, mitnimmst. Es ist ja nicht nur eine Arbeit gegen Geldgeschichte, finde ich, also, sondern es ist schon auch eine Verantwortung, dem Team und den Menschen eine Weiterentwicklungspfad oder Möglichkeit aufzuzeigen. Mhm. Gerade jetzt, ich meine, das merkt man nicht, wenn man 25 Jahre alt ist und gründet, dann ist die Gedanken irgendwie nicht im Vordergrund, aber wenn man schon ein paar Mal um den Block herum ist und eigentlich auch weiß, wie das gut funktionieren kann, auch ein paar Ideen hat, was nicht so funktioniert, dann ist es relativ klar, dass man diesen Weg gehen muss, finde ich. Das macht das Gründen in einem späteren Zeitpunkt auch viel interessanter, finde ich. Man hat eine ganze Menge mehr Erfahrung, die man mitbringt. Und es ist nicht alles nur Ratemad Rosenthal. Ja, du schmeißt halt Spaghetti an die Wand und guckst, welche kleben bleiben. Das machst du und es ist viel Energie, die du reinsteckst. Und so ein bisschen Erfahrung hilft da so ein bisschen zu wissen, welche Spaghetti man am besten schmeißen sollte.
Die mit dicker Soße.
Kommt auf die Wandfarbe an, würde ich sagen.
Was ich für mich gelernt habe, ist genau diese 2 Aspekte, dass dieser soziale Gedanke und der unternehmerische Gedanke nicht weit voneinander wegliegen. Ich sehe das immer als Möglichkeit, dass derjenige zurückkommt, umgekehrt, der geht, man steckt irgendwo Energie rein. Im schlimmsten Fall hast du einfach ein Netzwerk, das sich gerade einfach auslagert. Das sind lauter so Sachen, die nicht kurz- und nicht mittelfristig und auch nicht unmittelbar messbar sind, sondern es ist einfach, glaube ich, die Intention. Für mich ist da ein ganz, ganz großer Wandel da. Die heutige Startup-Mentalität, ich gründe ein Unternehmen, ich mache es schnell, erfolgreich, dann tolle Exit-Szenarien, toll was geleistet, einen Haufen Kohle auf dem Konto. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, sondern ich glaube, dass sich da ordentlich was dreht. Wir haben auch in vergangenen Podcasts über Kondratjew gesprochen, der das eben behauptet, dass wir jetzt in dieser psychosozialen Phase sind. Auch als Unternehmer sollte man das insgesamt einfach fördern.
Man hat natürlich auch Verantwortung gegenüber den Investoren an der Stelle. Deswegen finde ich diesen Druck schon nachvollziehbar, dass man sagt, man muss wachsen, weil nur über das Wachstum kannst du den Return on Invest von Leuten, die wirklich Geld reinstecken, irgendwie gewährleisten. Ich glaube, dass wenn man sich die Zeit nimmt, nachhaltig zu wachsen, man ein noch viel erfolgreiches Unternehmen, vielleicht nicht in derselben Monatszahl mit aufgeblasenen Zahlen, aber eines Tages ist das hier auch eine längerfristige Sache. Mhm. Wir versuchen mit Investoren zu arbeiten, die auch sehen, dass wir eine Sache aufbauen, die nachhaltig ist. Wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt, finde ich, dass wir mit Companisto gleich von vornherein in so ein Equity-Crowdfunding-Szenario reingekommen sind. Das war uns am Anfang auch gar nicht klar. Wir haben natürlich gesagt, wir brauchen Geld, wir suchen jetzt externe Investoren. Da geht man zu den typischen VCs, man geht zu Family Offices und Business Angels und sind eigentlich mehr oder weniger durch einen wirklich glücklichen Zufall bei Companisto gelandet. Und jetzt im Nachhinein, durch diesen ganzen Prozess, durch den wir durchgegangen sind, muss ich sagen, echt wirklich toll. Am Ende des Tages haben wir die Aufgabe gehabt, dass wir hunderte, wenn nicht sogar tausende Investoren kleinster Art, die ihr hart gewonnenes eigenes Geld, was sie selbst verdient haben, versteuert haben, zu überzeugen, dass wir eine gute Sache machen und dass wir die richtige Sache machen und auf die richtige Art und Weise machen, hat uns vor eine ganze Menge an Fragen gestellt. Da kamen natürlich viele Fragen zurück, die muss man erklären. Und jetzt haben wir ungefähr 1000 private Investoren, die gesagt haben, Mensch, an den Case von Veranize glaube ich. Das ist eine super Bestätigung, finde ich, für uns als Team, aber auch eine super Verantwortung. Ja, ich glaube, das erdet uns auch enorm zu sagen, das sind teilweise Studenten oder Rentner dabei, die wirklich das Geld jetzt auch nicht super locker haben, würde ich vermuten, sondern die gesagt haben, ich glaube an die Typen, die das da machen, ich glaube an die Idee und ich vertraue denen mein eigenes privates Geld an. Das sind Persönlichkeiten, das sind Namen hinter. Es ist nicht irgendein anonymer VC mit einem Fond dahinter, der irgendwie sowieso, irgendwie, ob er nur 1-2 Millionen investiert oder nicht, das wird keinen umbringen, aber hier sind auch Einzelpersonen dahinter und das ist eine super positive Verantwortung und da sind wir jeden Tag auch ausgesetzt und selbst gegenüber sagen, okay, was machen wir mit dem Geld? Deswegen, glaube ich, laufen wir nicht in eine Falle rein wie WeWork oder andere, die dann jetzt daraus riesen Party schmeißen, sondern sagen, okay, wir haben das Geld von kleinen Investoren genommen und wir haben eine Verantwortung darüber, dass wir das Geld so ausgeben, dass wir versuchen, alles zu tun, um dieses Geld zu maximieren, was sie da reingesteckt haben. Und das sind Gesichter, das sind Namen und wir werden sicherlich auch irgendwie so eine kleine Wand einrichten, wo wir uns das als kleine Erinnerung setzen. Mhm. Aber ich glaube, es ist gesund, es ist gut. Und das zeigt aber auch, dass wir jetzt nicht dieser VC-Blase verfallen, auf Teuerwirkung raus, den Wachstum auf Kosten der Menschen, die dahinter stehen, zu machen. Gibt einem die Chance, das, glaube ich, gut und richtig zu machen, auch im Namen der Investoren und mit den Investoren.
Ich bin wieder bei dem Punkt angekommen, dass das auch ein gewisses Wertematching ist, weil auch diese Leute könnten ihr Geld irgendwo anders reinstecken. Das sind die richtigen Investoren für euch. Das ist eine gewisse Wertebasis, glaube ich, einfach da, die kommun ist.
Und ich finde es auch, dass es für die Szene in Deutschland echt und namen wichtig ist, dass solche Plattformen existieren. Vorher war investieren in gute neue Ideen einfach super schwierig und nur den größeren vorbehalten, die Leute viel Geld haben und damit ihr Geld maximieren und vermehren. Mit solchen Plattformen, die natürlich auch ihre Kosten haben, aber die zumindest die Möglichkeit bieten, dass man auch als Kleinstanleger mit 250 Euro dabei sein kann in einer super frühen Phase, mit super hohem Risiko, klar, aber auch mit super hohen Chancen am Ende des Tages. Und deswegen finde ich das toll und ich bin echt stolz und froh, dass wir mitmachen konnten und durften. Und jetzt eine gute Möglichkeit haben, ein tolles Unternehmen aufzubauen.
Klingt sehr, sehr gut. Ihr beide seid echt Energietypen, also sehr, sehr inspirierend auch auf eine gewisse Art und Weise. Wo habt ihr euren Rückzugsort? Also wie sammelt ihr Energie?
Wenn man jung ist, glaube ich, ist Arbeiten irgendwie anscheinend der wichtigste Punkt im Leben. Und habe da viele, viele Fehler gemacht, auch mit meiner Familie damals, wo die eigene Verwirklichung auf Kosten der Familie geht. Und ich habe es nicht zu schätzen gewusst, wie viel Energie und Ausgleich und positive Dinge die Familie eigentlich wieder reinbringt. Deswegen ist heute das bewusste Genießen der Familie ganz bewusst das andere Tempo und die andere Umgebung und ganz normal einfach Familie sein. Das führt dazu, dass man am Montag zurückkommt und sagt, hey, Kopf ist wieder frei, hat aufgeladen. Natürlich ist es auch anstrengend, logischerweise. Es ist ja auch schön anstrengend, gerade wenn man vielleicht kleine Kinder hat oder so. Aber es reißt dann auch wirklich komplett raus und erdet dann auch wieder. Wo man denkt, okay, jetzt habe ich gedacht, ich bin der super CEO in der Woche und habe tolle, wahnsinnige Entscheidungen. Dann kommst du nach Hause und dann ist da so ein kleines Wesen, was dich anstrengt. Oh, das ist eigentlich das Wichtige an der Stelle. Und dann kommst du wieder zurück und sagst, das ist alles im Verhältnis. Deswegen nach Hause gehen, das Genießen, bewusst genießen, die Möglichkeiten, die man da hat, die Gefühle, die da sind und daraus dann die Energie für den nächsten Tag ziehen.
Ja, könnte ich, glaube ich, nur so bestätigen. Schon eine tolle Energiequelle, das auf jeden Fall. Abschließend noch eine letzte Frage. Weil wir viel querbeet gesprochen haben, viele Insights, auch über eine langjährige Laufbahn. Was sind die größten Learnings? Vielleicht ein, zwei, drei Sachen, die du allen Leuten, die vielleicht zuhören, mitgeben möchtest. Wenn du das früher gewusst hättest, das würdest du heute anders machen. Was sind so die drei wichtigsten Punkte, was du gerne teilen möchtest?
Schwierig, da klinge ich wahrscheinlich wie mein eigener Vater irgendwann. Ich glaube, was ich so im Rückblick festgestellt habe, manchmal zu früh zu viel zu wollen, sei es jetzt Uni, wer braucht es nicht, ich mache mich selbstständig, ich bin sowieso viel besser, als das man an der Uni lernen kann, hat für mich jetzt nicht so gut funktioniert. Nicht, weil ich jetzt irgendwie groß auf den Bauch gefallen wäre, aber weil manchmal die Zeit braucht, auch selbst zu reifen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals nur studiert habe. Während Kommilitonen irgendwie ein super Studentenleben gehabt, auch ihren Spaß gehabt haben, was im Nachhinein, ich finde, ich super wichtig ist, die Zeit zu geben, zu reifen als Persönlichkeit. Und dann mit einer greifenden Persönlichkeit den Weg zu starten, ist, glaube ich, viel ausgewogener und für einen selbst am Ende des Tages der bessere Weg. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich mir die Zeit genommen hätte, das auch zu genießen und abzuschließen und dann den Weg von da aus gegangen wäre. Das ist auch natürlich eine tolle Erfahrung, das dann zu machen. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht jetzt ein schlechter oder besser Weg, aber ich glaube, das wäre sicherlich ein guter Ansatz gewesen, zu sagen, hey, ich bin jetzt in einer jungen Phase, da kann ich mir auch die Zeit und die Umgebung herausgestalten, das zu Ende zu bringen, mich selbst so zum Reifen zu bringen und dann Vollgas zu geben oder auch nicht. Zu früh zu viel versuchen und sich selbst dabei ein bisschen auf der Strecke zu lassen, würde ich hoffen, dass mein nächstes jüngeres Selbst das ein bisschen ausgewogener angeht. Das ist natürlich schwierig im Nachhinein, vor allen Dingen dem jüngeren Selbst. Gerade diese Balance zwischen Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und persönlichen Umfeld, Familie, Freunde, das bleibt halt zu früh auf der Strecke, wenn man nicht vorsichtig ist. Das kann man nicht wieder zurückholen. Das sind Sachen, die nicht wieder korrigierbar sind. Wenn man das bewusster macht und sich ein bisschen früher Gedanken darüber machen würde, wäre das, glaube ich, schon so eine hilfreiche Sache. Hindsight ist 2020, also von daher im Nachhinein ist es immer easy. Hätte mir auch damals einfallen können, ehrlich gesagt. Aber ist halt so.
Ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast. Und du hörst dich definitiv nicht an wie dein Vater. Ich unterschreibe da jedes Wort. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke euch beiden.
Hoffentlich vielleicht mal wieder.
Gern immer wieder. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bist du auf der Suche nach effizienteren Lösungen für deine Arbeitgebermarke und moderne Personalsuche? Möchtest du wissen, wie du dein Unternehmen gegenüber der Konkurrenz abhebst und attraktiv präsentierst, dein Recruiting auf ein neues Level hebst und die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen findest und die Mitarbeiterbindung deutlich erhöhst? Dann melde dich gerne bei uns für einen unverbindlichen Austausch oder Rückfragen, Feedback und Support unter hello@stepup-pod-cast.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Homepage www.stepup-pod-cast.de.